us. We start with the prayers. Okay?
Ja, erstmal schönen guten Nachmittag und jetzt beginnen wir mit den Gebeten.
Okay, so we have to start from the last night, you know, where we start about the refuge. So I will explain you very briefly, if you don't mind. Namge kharja samjhe namge cha kunja pama manju ji jame niyadre ke wa pama phempa ta denam dewa du chen dong han rup. You know, so all the sentient beings, you know, as a number and the size of them is like a sky, no limit, and very countless of them. And all of them, they are part of your family, and you are part of them. And all of them has been part of your family in a previous time before, many, many times. Each and every one of them, they are born as a family with you in your previous life. So, each and every one of them really benefit you, and really understand you, and really care about you at that time, as a moment of a life. So even nowadays, they think they are really happy, but I really want to help them. Tame korwa chamba nirje, you know, and the samsara doesn't have any distance. You know, the more things you do, and the more bad things you get resolved, and the more deeper you go into the part of a samsara. So that's why, from my great compassion, example, there the samsara is part of a lake, and they are inside the sea of the lake, you know. The sea doesn't have of course there's a distance, but it's quite very deep. So example, the samsara is like a sea, and the sentient being is like a, you know, who's just standing outside top of the sea. And as example about yourself, from your compassion, you want to save them from the sea, because they've been suffering in the samsara world for a long time. So that's why, from my great compassion, I really want to help them. Dewa damba zobe sanji goban chola chini goba ki tenya tashin chijan minibe sonjo doje chawa dobe chanju chona simi goba ki. And as I want to lead them to the pure land, as I don't have any idea, but I have one idea, that is to follow the Vajradhara's instruction, information, and the teaching, and the practice, and that is part of a bodhicitta vows and the bodhicitta practice. chamsu nyingbo chege ba sanjin namla chapsu chena chamsu semba ye thola teshin chapsu chi that is taking refuge again to the, you know, taking some kind of promise and the refuge to the three jewels again. That is talking about the bodhicitta. Probably I will explain about the bodhicitta afterward. Okay, so maybe I will explain to you right now. So, as all the great bodhisattva, as they have the bodhicitta practice in their mind, as they become the part of a great bodhisattva, which is helping to the all the sentient beings. And I want to be a part of that, and I want to follow their footstep all the time. Teshin drola pendendu, you know, as a part of helping to the sentient beings, so I really want to follow their footstep. Chanchusen minkye bragi, teshin dinilava, rimbashin dinilava gi. And as I want to maintain and practice in the bodhisattva footstep from now on. So, and then after this, you have to say like, and you have to be happy that you are born as a son of the Buddha, you know, it's said like that. As I have the merit of the born to being a son of a Buddha, which I can be very fortunate practitioner, you know, as I born as a human being. And especially today, I took the bodhicitta, so that means I become a son of the Buddha and all the bodhisattva. Sanje sesu tauten churu. And then once you become a son of Buddha, then what you will do? Then you have to help the sentient beings. So, and then you start promising yourself, tani dagi chinichan. From now on, whatever it is, you know, rigdan tumbile zamde, you know, every single discipline and rules and beneficial to the sentient beings, I really want to do it, and without any mistake, I really want to continue the bodhicitta footstep and all. Do you want to take a look at this one, or you can just say it? It's very easy.
So, um anzuknüpfen an das, was wir gestern bereits angefangen haben zu besprechen, und wenn jemand was dagegen hat, dann möchte ich gerne das weiter ausführen. Dann geht es darum, dass wir jetzt hier uns vorstellen, dass da alle Lebewesen um uns herum sind, die alle Lebewesen unsere Mutter und Väter eins gewesen sind. Im Grunde sind wir eine große Familie und ist keiner darunter unter all den unzähligen Lebewesen, die dort versammelt sind in unserer Vorstellung, die nicht früher Teil unserer Familie gewesen sind. Wir waren Teil ihrer Familie, sie unserer Familie, so war es immer. Und ihre Zahl ist grenzenlos. Genauso wie Raum ohne Grenze ist, so sind sie an Zahl unbegrenzt. Und nur diese unbegrenzt vielen Lebewesen waren alle viele Male ganz enge Familienmitglieder, die uns unendlich viel geholfen haben. Sie waren voller zärtlicher Fürsorge für uns und haben uns viel, viel Gutes getan. Und jetzt stehen wir alle hier gemeinsam da am Rande dieses Sees, und es ist gewissermaßen so, dass alle Lebewesen dem Treiben, dem Kreislauf der Wiederholung des Leids ausgeliefert sind. Und bekanntlich hat dieser Wiederholungskreislauf des Leidens, Samsara, kein Ende. Er ist endlos, er ist tief, unendlich und ist wie ein ganz tiefes Meer, das als Bild genommen wird, und Lebewesen sind da auf diesem Meer, und es geht darum, sie zu retten vor den Fluten des Meeres, das sie zu verschlingen droht. Und das ist die Betroffenheit, die in uns erweckt wird durch dieses Bild, und wir fassen anhand dieser Situation den Schluss, dass wir etwas tun möchten für alle Lebewesen. Und wir möchten unbedingt etwas tun, um sie herauszuholen aus dieser Not der Wiederkehr des Leidens. Und in diesem unbedingten inneren Drang stellen wir andererseits fest, dass wir gerade jetzt noch nicht die Möglichkeit dazu haben, in unserer Hilfe anderen so weit zu gehen, dass wir anderen wirklich helfen können. Und das Einzige, was uns bleibt, ist dann, uns zu orientieren. Diese Idee kommt uns jetzt an dem Vorbild von Vajradhara direkt vor uns. An diesem Vorbild uns orientieren, ihn als Leitschnur zu nehmen, seinem Weg zu folgen und seinen Instruktionen, seinen Anweisungen, mit dem Ziel, dass was immer wir da auf diesem Weg erreichen können, wir diesen Zustand erlangen, natürlich, um allen anderen Lebewesen zu helfen. Und das ist auch schon der Kerngedanke von Bodhicitta genannt. Das erwachte Herz, da wo wir uns für die Belange aller Lebewesen entschließen, den Zustand vollendeten Erwachens zu erlangen. Das sind die Worte, die man dann spricht und sagt man zu dem höchsten Lehrer und so weiter, nämlich dann suche ich dessen Schutz auf, bis dass ich selbst dieses Ziel erlangt habe und mit großzügigem Geben und so weiter, mit diesen Handlungen möchte ich allen Lebewesen nützen. Und dann, das ist dieser Gedanke von Bodhicitta, der in unserem Herzen dann aufkeimt und zu welchem dann man auch die Worte spricht, sich alle Bodhisattvas und alle Buddhas der Vergangenheit und der Gegenwart und Zukunft zum Vorbild zu nehmen. Und da sind diese Worte darin, die dann sagen, so wie alle anderen Buddhas früher als Bodhisattvas in diesen Herzensgedanken gefasst haben. So möchte ich, und wie sie dann in der Folge geübt haben, so möchte auch ich jetzt diesen Entschluss fassen und in ihrem Vorbild gemäß mich darin üben und schulen. Wenn wir diesen Gedanken und Entschluss gefasst haben, dann ist dies Bodhicitta. Und daran anschließen sich die Worte, die dann bekunden, dass wir jetzt auch diese Verantwortung auf uns genommen haben. Wir sagen, heute ist ein glücklicher Tag, denn ich bin jetzt in diese edle Familie eingetreten. Ich bin auch einer von ihnen geworden. Ich bin jetzt heute ein Erbe des Siegers, des Buddha geworden, indem ich diese Nachfolge antrete und auf diesen Weg mich begebe. Und das ist ein glücklicher Tag und in diesem Sinne möchte ich von nun an dafür Sorge tragen, dass ich allen Lebewesen von Nutzen bin und dass ich diese gute Familie nicht beschmutzen werde, dass ich mich nicht zu ihr im Gegensatz begebe, sondern jetzt wirklich etwas tun möchte, was ich auch immer kann, um allen Lebewesen zu nützen.
And you know, dāgī tērīng jōpa tam chīgī jāngān jōpa tēshī nītāne pādhār dōlā tūntū pēsīng hātā nāmi lāsā kāwā kī. And as I took this kind of promise, this kind of refuge and the promise about the Bodhicitta and all the god and all the demigod, I really want to make them feel very happy. Of course, whenever we take the Bodhicitta vows, all the god and the spirit and the demigod, you know, they're really happy to see that. And actually, we can't see them, but they're really offering the flower around you and really saying many praising words because, like, it's very few who take the Bodhicitta vows. So actually, and they will be protecting us all the time. So, Chanchub Semchor Rinpoche, Magi Panam Kejuchi, Keba Nyamba Meba, Kone Kone Pewa Sho, Chanchub Senda Meri, Chanchub Chola Shiva, Sanjit Namgi Yon Dugi Len Namba Wa Sho, Chanchub Semba Namgi Ne, Roden Tula Gondo Sho, Kumbo Yene Gongba, Semjit Namna Dejo Sho, Semjit Tamjit Dinamde, okay. So, Chanchub Semchor Rinpoche, as a Bodhicitta, it's like a Rinpoche, means like golden, very rare and very special. You know, when we're saying Rinpoche, Rinpoche means like a rare and very special. And I don't think nowadays Rinpoche is a Rinpoche. I don't think so. I don't think Rinpoche is very rare because there's too many Rinpoche around the world. It's not rare, it's not very special, and there's a fake and there's a real. So this is just a title, okay? Rinpoche, whatever. As there are some people who really don't understood about the Bodhicitta, let them understood about the Bodhicitta. Who understood about the Bodhicitta, let them increase the experience about the Bodhicitta, and let them increase, which they can reach the high realization, and which they can help all the sentient beings. And that is the prayers to the all the sentient beings, and all the Bodhisattva and all. And Chanchusen, okay, then I want to talk about the Bodhicitta. So, about the Bodhicitta, you know, sounds really, really, really different from your life, you know. But, you know, the Bodhicitta is very easy to understand for me, let's say. When you have a love to your sister or to your brother, okay, you have one love, and you can understand her, you can care about her, and you can really help her from your experience and from your limit of your experience, you can really help her. And once you have the second sister, you can do the same thing, you can help her because you love her, and you care about her, and you do everything for her. And once you have a third sister, and you do everything for her, you care about her and understand her. And once you have the fourth sister, and you do the same thing, and you help her, understand her, and love her, everything. And once you have the fifth sister, And you do the same thing, you know? So talking about the bodhicitta is just to increase the number of how much you love to the people and how to share your dharma experience and thinking all of them as a family and love them as a family but without attachment, which you can share the dharma and make them realize about the pure Buddha nature of their mind. So that's why we are talking about the bodhicitta, actually. So if you don't have the love and compassion, there's no way which you can understand about the bodhicitta. And if you have a love and compassion together, and then that's how you can understand about the bodhicitta. Because only the love and compassion wouldn't help them, you know. The bodhicitta will help them. You know, of course you need compassion. Compassion is like really want to help them and you're really, really sharing your heart. But what are you sharing actually? You share the Dharma. The Dharma is part of a bodhicitta. So, we need love and the love and compassion both first. But compassion only doesn't work, let's say. And on top of that, we need some more idea to share about the compassion, share some more idea, and share the Dharma. So that is the part of the bodhicitta. So it's very, very easy to understand. And don't think it's very complicated, it's very different, very, very, very different from other and all. No, you just increase the number of how much you love to the people and the sentient beings. And then and you practice by yourself, and then that's how you can understand about the bodhicitta, you know. Most of the people, they're saying, you know, bodhicitta, 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 thinking about lots of our bodhicitta when they're in the meditation box, you know, in the retreat. And when they get out from the meditation box and they start fighting with other people, so then what, you know? If you don't know how to care about one people, how can you really care about thousand people? So limit by limit, you look careful and you love and share, you know. For me, you know, when I look at the people who just saying like bodhicitta, 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 sounds really, really stupid because they don't have the compassion and the loving kindness from their heart. They're just saying what is said in the text and it wouldn't work as it is, you know. So we have to know how to share and how to love and compassion to one, two, three, four, five. And once you increase the number naturally, then you become the part of a, you know, bodhicitta understanding. You know, that is the one point. Or maybe you just practice and practice and practice and thinking about all the sentient beings. And then once you realize, once you reach a high realization, or maybe at that time you can have a great compassion to the all the sentient beings naturally. But having a compassion and the bodhicitta, since from the first day of the practice, to have that kind of movement is really, really important. If you don't have the bodhicitta, and then like every practice, is, it will be part of a selfish. And being a part of a selfish, Dharma is not trying to change your life. You are trying to change yourself to into the very wrong way. So that's why there won't be any good result. So that's why having a bodhicitta is really, really important. Let's say, you know, it's like, like a family, you know. Okay, I do have a, let's say, I like my family, but I don't have a very good connection with my family, to tell you the truth. Because I've been growing up in the monastery for 15 years, and then after that they came, and then like facing some problem and all, and about the name and famous and whatever crazy things, you know. So I do have a compassion, but I just keep some distance, you know, for a moment. So it's quite difficult for me, you know. I talk a lot about compassion, but even for me, to share the compassion with my family is quite difficult, you know. So so that's why sharing the compassion, talking about compassion, listening about compassion, quite good. But when you, when you're in the part of a compassion way, it is quite difficult, I think. But it depends on your own merit and on your experience of your own karma connection. So that's why you just try to open your heart and you can understand about the bodhicitta very clearly, you know. And if you don't if you don't know how to love people, if you don't know how to respect the people and care about people and the sentient beings, and even you read lots of Dharma textbook about compassion and about the bodhicitta, I don't think that you will understand that clearly, because like you have to read lots of books, you know. So if you just open your heart and just be pure and understanding to the people, and then, you know, without attachment, then it can be turned into compassion, it can be turned into the bodhicitta part, because once you practice, and that means you care about the people and the sentient beings, and naturally, whatever you practice, naturally, you will able to help them, you know? So once you don't have the love and compassion, and even you're practicing, you don't have the heart to share with them, so it wouldn't work out. So it's really important to make it simple. I want to say very simple, and I want you to understand very simple. So what I'm saying is, just open your heart and share your love and your compassion, what you already have inside your heart. You don't have to create something else, you know? I'm not here to make you create something else in your mind. I'm not trying to make you believe in something else, you know? So we do have a compassion, you know, we have everything. We have the Buddha nature seed, everything. We have ignorance, jealous, proud, and then like attachment, everything. We do have everything. But we know how to look, we know how to maintain, and we know how to be in control. And be in control give you the full of freedom. If you don't be in control, it doesn't give you the full of freedom. People believe that in control doesn't give you the freedom. But I believe that being in control makes you stop thinking about desire, and it's good, I think. So whatever, okay. So, dāne dāgī chī nī chā rīdān tūmbē lē tsam dē, chū mē tsūmbē rīdā nī wā mē chū tē tā chā, dāgī tē nī chō pā tam chē kī chā ngā rū wā tā chī pā tū tē tā tā ngā mī lā chū kī chā ngā chū sēm, okay, I already say that, right? So, sēm chē nām lā dē chō shō, chā ngā chū chū lā shō wā tā sāng chī nām kī yōn dū kī lā nā bō ngā shō. As I follow about the bodhicitta practice, I really don't want to do the, you know, sins and hurting people and sentient beings, you know, I don't want to hurt them. And whatever the bodhisattva they wishes, and let them fulfill their own wishes, that is from your side, praying to the older bodhisattva. Whatever they wish to the sentient beings, and let the sentient being get the result of what the bodhisattva wish for them, you know. All the sentient beings, let them be happy all the time. And all the samsara part of this kind, let it be empty, you know. And all the bodhisattva in a different kind of pure land, whatever they wish, let it come true in this kind of moment. Semje tamje dewa de de ju na dem bar ju che du nga de dong ngi ju na dewa ju du nga me be dewa tam ba de me dewa ne re cha da ni da ta ni me chen bo da ne bar ju che. So it's very simple, you know, I'm not trying to show that like I'm a great practitioner or something else, but if you just open your heart and just be simple and relax, and you can understand everything. If you're thinking dharma is very strange, it's quite complicated, it's quite scary, I don't know what is this, I don't know what he's talking about, why I came here to this kind of center, you know, if you have a different kind of feeling and different kind of thought, then I don't think so you can understand that well. Because most of the people, they think they can understand from the reading a book and receiving a lots of teaching, but I think you have to receive a teaching, but to understand about the meaning of the teaching, you have to practice. So, you know, and the devotion is really important. Once you have the devotion, when the root guru is telling one word, you can understand 3 point, 3, 4, 5 point, you know? So once you don't have the devotion, and then like, the root guru is telling you one word, you understood one word, you know? So if you have a devotion, and then like it gives you the experience to increase your own experience. So that's what it happens to me when I was in the retreat, but not now. And right now is like long time ago, back, you know. Right now I have to listen very carefully to the teaching and all, and sometimes falling into sleep and all. You know, same as other people, not like all of you, like other people, let's say. And then, like, you know, when I was in the retreat with a great devotion, when I just look at the When I look at my guru, Kempo Rinpoche, and like Sudha Rinpoche, you know, when I just look at them and receive a teaching, and then like it gives you the pure happiness, and it makes you recognize your Buddha nature, you know, even if he doesn't give you the teaching, it makes you feel like that, it makes you see like that. And when he give you, when he said one word, and you understand 4, 5, 10, 15 words, you know, you can understand each and every sentence after the sentence after the sentence. You can understand that, you know, okay, you know, when he said about the visualization, and then like about this and that, and then like from my mind, I can get the point, this is that, that is the point, so that's why we become like this, this is why I become like this, this is why I become like this, this is the point, that is the result, and everything. So then at the end of the teaching, you know, I just tell Kempo Rinpoche that, you know, is that what I'm thinking, that was what I'm thinking when you give me a teaching, am I right? And then like he said, you're right, you're good, no problem. But it was around third year, so I was really, really hard practitioner in third year. Around first year and second year, I'm very, very lazy practitioner. Most of the time I just eat and sleep and eat and sleep. So if you ask me what kind of experience I have in the 3 years retreat, you know, many people has a different kind of experience, a high realization, whatever, but I don't have a high realization experience. I'm not trying to be humble, or I'm not trying to hide something else. I'm really, really, really telling you from my heart that I have nothing to hide about my practice. And I just want to tell you. Because first year, it finished with the eating and sleeping, my 3 years retreat. And the second year, I finished with the doubt, you know, doubt. Ah, oh, this is practice, yeah, that is visualization. Ah, yes, yes, of course, no, no, yeah. And second year, it finished like this. In the third year, I finished with a little bit of practice, and at the end of the around 6 months, I did a little bit of practice, but not that much, and doing only the Chinese practice and all. So at the end, when people ask me how do you feel about the 3 years retreat, and what is the experience of the 3 years retreat, you know, people really trying to grab the question and the answer and everything, you know. So I just said to them, you know, I just don't understand nothing. But I think one is very important. Understanding about the samsara and compassion, impermanent, and about the sentient beings, whenever you start the practice, whenever you end the practice, doing the dedication is really important. And believing and devotion to your root guru is really, really important. That's what I feel, you know, that's all I know. And I don't have a more experience in that, and I don't have a less experience in that. That's all I can say, you know. So it's very simple. So you shouldn't, like, whatever you practice, when you have experience of the practice, you know, to tell you the truth, should I just continue? It's okay. No problem. Because I just feel like, you know. And then like when you practice and when you don't practice, when you see people practicing and when you listen to the teaching, there's very, very big difference actually. You know, when you really practice from the great teacher and the great Dharma practice, so you can feel the experience inside your heart. Not only chanting, like a student, you know, like a school guy, just chanting all the time, the same book, same text, morning from evening, you know, you just do the same thing. When you really do the practice, when you really do have the right teacher, the experience of the Dharma is very, very, very different from what you see right now. You know, what you see right now is just, you're just listening and you're just imagining that maybe, maybe not, maybe, maybe not, maybe yes, maybe no, maybe yes, maybe no. You're just being in this kind of movement right now. So once you practice, there's no maybe. You can feel the experience about the practice, and you can really, really believe in the deities and your guru. So it's really, really beautiful to become a practitioner, actually, you know. just like that. I just remember about my past memory. I just miss my 3 years retreat sometimes, because when I was in the 3 years retreat, I had a very, very good time, and I feel very fortunate to being in the retreat, practicing a lot. And I don't know how to share this kind of experience, but, you know, and all the, I feel like all the deities and all the protector are very close to me. Once you practice very hard, you know, some people are very crazy. You know, they're saying like, you know, they're telling people that I feel the deities with me, I feel the protector with me, I saw that, I see this, I saw that. It's really crazy. But even me, I'm a crazy practitioner, you know. I'm a lazy practitioner, I'm a crazy practitioner, whatever you want to call me. You can call me anything you want, it's okay, no problem. You can say whatever you want to say, because whatever you practice, it doesn't change your experience of the practice. Let people say whatever they want to say, you know. You know, when I was in the retreat, I just want to share the experience of the practice, let's say. You know, when I was in the retreat doing the practice about the six samakala, you know, makala practice and about the deities practice. And then, like, you know, in the six samakala, it said, in the text, in the set itself, it said, like, whoever practice about the six samakala, who believe in me like a father, who believe in me as a protector, and who is a great practitioner, and I will be there and I will be protect you all the time. You know, that's what he said in the text. So okay, I really have a great feeling and, you know, great connection with Sixamakala, and then like I practice, and then like when I was in the retreat, you know, like around second year, and then like, you know, when I just sit in the meditation box. You know, then like I just say, I just think. Okay, don't share this kind of conversation to other people. I'm just talking with you, okay? So, you know, I just look at the shrine and I'm just thinking, if I have one Buddha statue in my shrine room, it will be good, very good. And then like, it will be good. That's all, you know. You're not trying to follow your thought and not trying to grab your thought. Oh, yeah, it's good. I just think like that. And after a few days, some people, they offer me a Buddha statue, you know. And then one day again, I think that, my shrine room looks a little bit empty. If I have a green Tara, it will be very good. I just think like that. And then like again, some people, they offer a green Tara statue. And then one day, you know, last moment, I then after a few days, I think, if I can have a momo, you know, the Tibetan momo, you know, it will be very good, yeah? Because I haven't had this kind of momo for a long time. And then, like again, like after a few days, and there's a momo in my room. Somebody offer. So when you practice, it's really, really amazing, you know. I mean, I don't know how to explain to you. It looks like I'm lying to you. It looks like I'm making a funny story to you. But once you practice by yourself, you will know how it feels and what is the difference once you don't practice and once you do the practice. And the result of the good practitioner, you know, their body, speech and mind will be, you know, their body will be very simple and very calm all the time, the great practitioner. And their mind will be very calm, and they will be, the person will be very speechless, thoughtless, and just through the meditation and the practice. That is the result of the being a practitioner, being a great practitioner. That is the result, you know. Walking around all the time, doing many things around the world, I don't think that is the practitioner. Because it's said in the text, to being a practitioner, you have to stay in one place all the time and practice, you know. Practitioner doesn't move all the time, you know. If you move all the time, that means you think too much all the time. If you think too much, there's no way which you can practice. So just like that. So about the practice, you know, about the yoga practice, about the deities practice, about the four foundation practice, if you really practice, it's really, really good for yourself, no? So, I don't know, I'm not trying to force you, or anything. You know, I don't want anything from you, and I'm just sharing with you. I mean, whether you want to believe or whether you don't want to believe, it's okay, no problem, because I don't want to be a famous, like saying a crazy story, you know. Some teacher, they used to say crazy story things to the student and make them believe, and then like trying to make themselves very famous and make them themselves as a respect, like a high realization master, and then, you know, treating the disciple as like a, almost like a dog. So it's not really good, no? So that's why I really respect you, and sometimes I just feel like I just want to let you know, because most of the people believe that, you know, just do the four foundation, then after that you just jump over to meditation. I don't think so. You know, if you just keep practicing up to the four foundation and the day just practice, it will give you the full result of the practice, and you realize that it's quite meaningful. And if you don't practice, and if you just receive teaching, it doesn't make change anything. Because me, since from 2 years old, I've been receiving lots of teaching, but it doesn't change me anything, because I didn't do the practice of the what I received. So I received the teaching in the retreat, and I did practice in the retreat. So you have to receive the teaching, and you have to do the practice if you want to. Okay? So if you just want to listen to the teaching, then you can go to the different place all the time. You know, you can search on the Google, and then like there's a teaching here, there's teaching there, and the, for one person, this you know, there's a prize for one person, there's a prize, you know, that they show the ticket price and everything. So if you just want to receive the teaching and just want to hear, so you can go to different kind of places. You know, so if you really want to receive pure teaching, pure Dharma, pure practice, I think you should just stick to one great teacher, whoever he is. He will be the great master of yours, and 100%. And please don't ever ask me that you want me to be your teacher. Don't ever ask me, because I really, really hate that part when you ask me to be your teacher. You know, I know that somebody will ask me, and then like I really don't want that question on either like a request, and just be yourself and just wait for the great root guru to yourself. I think it's really, really important. And some of you, and I mean most of you already have a great root guru, like our Vajradhara root guru Sudhir Rinpoche. He is the greatest master in this world, that's all I can see. You know, before Bokhar Rinpoche, Khenpo Rinpoche also, and I have a three root guru. You know, one is our Vajradhara, you know, Thay Sudhir Rinpoche, and Vajradhara Bokhar Rinpoche, and Vajradhara Khenpo Rinpoche. Only three root guru I believe in this world. I don't believe, I mean, I respect to all the lineage holder, all the great master, but all I believe is three master, and that's all. And I just follow the information, I just follow their teaching, and I just follow their advice, and that's all. So when you have a root guru, you just follow to one root guru, and that is really, really can be very helpful to yourself, I think. So so maybe I'm talk too much, I'm sorry. So you're going to translate or what?
That's right.
You want him to translate, or you just already understood? If you already understood, we can save some more time for the next translation. Or maybe all of you, some of you understood English. Yeah? So if you do understood English, you're calling yourself Buddhist, right? Yourself is a Buddhist. So if you have a Buddhist, you have to open your heart, and you have to share what you heard, and you have to share to the other people. You understood? So if you heard what I said in English, so you can share to the other people, because you're calling yourself as a Buddhist practitioner. So being a Buddhist practitioner, you have to share your heart and your love. So you can just tell them afterward, maybe. All right? Okay, about the prostration, let's say our root guru, he said, like, 100,000 prostration and everything. But I don't want to give you a number to do the prostration. And I don't know whether you will do or not do about the Four Foundation practice. But actually, You know, Geloma Pamo, you know, she asked me to give you the teaching about the Four Foundations. So I'm sure that you will do the practice. But if you do the practice, it's not very necessary to reach the number 100,000 prostration. Because to reach the enlightenment way is not part of a number. You know, if you can reach some kind of number and being enlightenment, then that's really good. We can try our best, no? And reaching a number is not really necessary. Practicing and maintaining your practice, that is really important. Reaching a number is just give you a more proud to yourself. That's a big mistake, I believe. Because some people, I finished 100,000 prostration. I finished 500,000 practice. I finished this much. I finished that much. You know, you're sharing to the public. You're sharing to the family. You're sharing to the guru, you know, with a very great proud. And if there's a proud, then I don't think that will be very good. If you start from that kind of proud, and even you do more practice, there will be more proud. Because I finished 6 yogis practice of Niguma, I finished the 6 yogi practice of Naropa or Mahamudra or anything. You know, there will be, the more you practice, the more proud you'll become. So if your proud is there, so it's not really good. Because, okay, whatever, I'm not going to start again. I'm not trying to tell you to reach some kind of level. Just try your best to maintain the procession practice. And I think that's all I can say. That is the limit. Okay? If you ask me when I can finish the Four Foundation practice, when you reach the enlightenment way, then you have finished the Four Foundation practice. Okay? Some people believe that Four Foundation practice doesn't make you enlightenment way. Some people believe it's just a basic, you know, it's just a basic. This one is just a basic. Now bring me a Mahamudra practice here. And the Mahamudra makes you enlightenment, right? Mm-hmm. You know? So it's not something very wrong. Huh? So every Dharma text is not like a school. It's not like a student, like ABC, like learning step by step. You know, it's not like that, actually. Every Dharma practice, if you really believe in one part, even the single word, like Om Mani Padme Hum mantra, gives you the way to reach the pure land. So it's whether you can practice or not. So people likes to change all the time about their own practice. I say that is not really good. You know, okay. If you really want to change and test which one is the best. So if you want to do that, that's okay, no problem. But you know, grabbing this practice and this and that all the time, choosing very deities, changing deities all the time, is not really good for yourself, you know? Some people, they're changing their root guru. Some people, they're changing their deities all the time. So for us, like I've been practicing about 108 deities, almost like over 100, almost like 100 and over, either like 50, 60 deities in the 3 years retreat. And we do practice a lot, many different kind of deities, but at the end of the retreat, we choose only one retreat in our life, you know? So only one deity we practice. Other days, we do practice, but not that much. And we just take whatever you practice about that deity, you're thinking that is the all part what you've been practicing. So you're just maintaining on one deity practice. So changing the practice all the time without advice of your root guru, and without giving the information of your root guru, just changing yourself and changing a root guru is not really good for yourself and for your karma connection, let's say. You know, like a marriage, you know, relationship. You know, if you get married once, no problem, it's okay, no problem, it's good. Second time, okay, you divorce, okay, you make up again, you met another one, it's okay, no problem. Third one is a little bit not okay. And the fourth one is absolutely a little bit not okay. The fifth one is, you know, I will bang my head on the door. It is really not okay. You know? So if you change too many times, so it's not really good for you, okay? So just like that. So I think you know how to do the prostration. I'm really sure of that. So when you do the prostration, you don't have to do very fast. You just do it slowly, slowly, and take your breath slowly, slowly. And then like you just do the visualization. And if you're really, really tired to chant the reciting the refuge part and all, And then like, you just take a deep breath and don't try to chant and just do the prostration and just keep visualizing. And then like some, when you're really, really tired, or either like when you're, when sometime there will be devotion, sometime your devotion will be decreased or increased. So at that time, I think it's not very necessary to visualize all the Bodhi tree and all the Bodhisattva. If you can visualize only one, your root guru and the Bodhi tree, I think that's the all part of, that's the part of all the deities. So, and at the end, you know, as you took the all the bodhicitta vows and everything, so then you just have to, your body have to be straight and mind has to be clear, and then you, and once your mind is very clear, and of course it can be very calm, and you can visualize all the Bodhi tree again, and just try to visualize themselves again very clearly. And try to visualize and try to make them dissolve to each other, in dissolving at the final into your guru, and your guru himself dissolving into your body, speech, and mind. And you just try to meditate on that. Okay? So it's very easy, it's very simple. You know, you just try to visualize and dissolve into your body, speech, and mind. It's very simple. Okay? So please translate.
From the beginning?
No, from the second chapter. Please.
Tenten kawa ni koto bolo.
Ta ching arang kare labju tu chilap shana de giro. Cheka de olam na de giro.
Okay. Also ein bisschen abkürzen. Nun ja, also das war die Situation, dass wir da stehen und nehmen eben für alle Lebewesen. Dann begeben wir uns in den Schutz von Vajradhara und wir öffnen unser Herz dafür, dass wir zum Wohle aller Lebewesen dieses Ziel erreichen können. Und da heißen die Worte in dem Text, in Gegenwart all dieser, die mir Schutz gewähren, jetzt freue ich mich darüber, dass ich diesen Entschluss gefasst habe. Und das ist in der Tat so, und dann ist die Rede von all den Göttern und den Wesen, die wir sonst mit den Augen nicht sehen in dieser Welt, die um uns herum sind und sich darüber freuen und ihre Freude mit Hilfe von Lobpreis und Geschenken Ausdruck verleihen. Das ist in der Tat so, denn es gibt ganz wenige, die diesen edlen Entschluss fassen in ihrem Herzen, zum Wohle aller Lebewesen unparteiisch deren Nutzen anzustreben. Und das ist deshalb ein Ausdruck, eine Gelegenheit von Freude, ein Fest, worüber sich alle Gottheiten dann auch freuen. Und weiter heißt es dann, dass eben Bodhicitta, diese wertvolle, kostbare Einstellung, dass sie in allen Lebewesen dort, wo sie noch nicht entstanden sind, entstehen möge. Und es wird der Ausdruck hier eben als wertvoll und kostbar ist im tibetischen Rinpoche da verwendet. Und das wird deshalb genommen, weil Bodhicitta, diese Herzenseinstellung, ist wie reines, pures Gold, ist was unendlich Wertvolles. Und heutzutage, wenn dieser Ausdruck hat schon einen inflationären Charakter angenommen, da gibt, ist es vielleicht gar nicht mehr so gut, das Wort Rinpoche zu nennen, weil es gibt so viele, die nennen sich so, aber sind es vielleicht eigentlich gar nicht. Insofern ist der Ausdruck nicht mehr so wertvoll. Aber im Kern geht es darum, dass wir jetzt in diese wie goldgleiche, wertvolle Herzenshaltung entfalten und uns wünschen, dass in allen Lebewesen dieser Gedanke Platz greift und dass er dort, wo er bereits entstanden ist, nicht wieder verfällt, sondern sie alle mehr von dieser Erfahrung, von dieser kostbaren Erfahrung machen. Und um etwas einfach kurz zu sagen über Bodhicitta, dann Bodhicitta ist eigentlich etwas ganz Einfaches, wenn man es so will. Für mich ist es jedenfalls sehr einfach, das so darzustellen. Es ist praktisch nichts anderes als Liebe und Mitgefühl. Wenn wir uns vorstellen, wir haben ein wertvolles Familienmitglied, zum Beispiel die Mutter oder eine Schwester, die wir innig lieben und schätzen und wo wir alles dafür tun, um sie froh und glücklich zu machen. Und jetzt haben wir vielleicht noch eine zweite Schwester und dann haben wir auch wieder diese Herzensbeziehung und möchten alles Gute für sie tun und strengen uns in diese Richtung an. Dann haben wir vielleicht noch eine dritte, eine vierte, eine fünfte Schwester. Und letztlich ist es nichts anderes als dieser schrittweise Erweiterung unseres Herzenshorizontes dort, wo wir von der Liebe, die wir einer Person entgegenbringen, sie auszudehnen, in der Lage sind auf mehrere, auf zwei, drei und viele und schließlich immer mehr. Das ist eigentlich Bodhicitta. Es beginnt mit dieser warmherzigen Einstellung, dieser grundlegenden, tiefen Herzensfreundlichkeit und gepaart mit Mitempfinden, mit Anteilnahme, mit dem Schicksal anderer. Das ist der Beginn davon und daraus entwickelt sich dann um Bodhicitta. Es ist deswegen unabdingbar notwendig, dass wir zuallererst eine solche freundliche Herzenshaltung entwickeln. Wenn wir dagegen diese Worte nur häufig wiederholen, es gibt viele, die sagen Bodhicitta, Bodhicitta, sie lesen das vom Text herunter, dann tut sich damit alleine gar nichts. Wir müssen, oder sie sitzen in ihrer Meditationskiste und denken ganz viel an Bodhicitta und dann, wenn sie da heraus sind, dann sind sie sofort im Streit mit irgendjemand. Wenn wir nicht in der Lage sind, mit einer Person schon eine innige, freundliche Herzensbeziehung aufzunehmen, Anteil zu nehmen an den Sorgen und Nöten derer, dann wie soll es dann mit allen Lebewesen gehen? Dann wären das reine Worte nur. Und so ist es eben ganz wichtig und ein ganz wichtiger Schritt in unserer Erfahrung, dass wir zuallererst unser Herz öffnen, dass wir ganz offen werden und mit allen Lebewesen teilen möchten. Gut, was wollen wir teilen? Letztendlich geht es darum, dass wir Dharma mitteilen. Das ist die eigentliche tiefe Erfahrung, dass die Möglichkeit zu vollkommenem Erwachen, Buddha-Potenzial in allen Lebewesen enthalten ist. Das ist, was wir teilen wollen, dass wir letztlich nachhaltig anderen Lebewesen von Hilfe sind. Und so aus dieser Herzenshaltung heraus kann dann Bodhicitta in uns erwachsen. Das ist eben, was ich sagen möchte, unser ganz wichtiger Beginn, eben mit unser Herz mit Liebe und Mitgefühl zu tränken und dann Bodhicitta zu entfalten. So gehen dann die Worte auch in dem Text weiter, dass man eben wünscht, dass alle Lebewesen ihre Wünsche erfüllt bekommen und dass die Wiederholung des Leidens wie ein See austrocknet, dass dann davon nichts mehr übrig ist. Und was alle die großen Vorbilder, die Buddhas und Bodhisattvas aller Zeiten, jemals an guten Wünschen und Absichten für andere in sich getragen haben, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Und in diesem Sinne dann alle Lebewesen Freude, die Ursache zur Freude und kein Leiden mehr haben und die Ursache von Leiden auch verschwunden ist und so fort. Um an dieser Stelle zu sprechen über Erfahrung und Erfahrungssammeln, dann ist es so, dass es eben ganz wichtig ist, das Dharma nicht nur als Wort zu verwenden, sondern es wirklich mit eigener Erfahrung zu verbinden. Wir können ganz viele Texte lesen und uns informieren, das ist auch gar nicht schlecht, aber bloß über reine Information und Wissen zu verfügen, kann unser Leben nicht verändern. Die einzige Veränderung geschieht dann, wenn wir persönlich Erfahrungen machen. Und wenn wir mit Erfahrung lernen, wir brauchen natürlich etwa Informationen, wir müssen eine Information haben, aber wir müssen sie mit eigener Erfahrung verbinden. Wenn das geschieht, werden diese Worte komplett anders sein. Dann ist es nicht mehr so ein Wischiwaschi, ist es vielleicht so, ist es vielleicht dies oder ist es vielleicht das. Wenn wir mit eigener Erfahrung es verbinden, dann wird daraus eine Gewissheit werden. Und so ist es mir auch ergangen, obwohl ich sagen muss, eigentlich bin ich da kein gutes Vorbild. Und gerade wenn man davon spricht, dass alle Lebewesen eigentlich die Familie sind, dann habe ich da ein gewisses Problem, weil ich mit meiner eigenen Familie da ein etwas schwieriges Verhältnis pflege, wo da mal am Anfang, wo ich bin, schon seit dem Alter von 2 Jahren hineingedrängt worden ist in Dharma und habe da eigentlich nicht am Anfang großes Vertrauen spüren können. Das hat sich erst sehr viel später entwickelt und mit der Familie war es auch so, dass sie dann an einem bestimmten Punkt mehr an dem Ruhm oder den Namen so interessiert zu sein schien. So habe ich eine Liebe zu ihnen, aber ich pflege im Augenblick die Distanz. Gut, das ist meine Seite, aber im Grunde ist es wichtig, dass wir alle diese Herzensöffnung zunächst durchführen. Das ist der erste Schritt und dann darauf gegründet persönliche Erfahrungen machen. Wenn wir ein solches Herzensinteresse haben zum Wohle aller Lebewesen und wir wirklich Dharma echt hören möchten und dann mit eigener Erfahrung verbinden, dann brauchen wir einen guten Lehrer. Einen guten Lehrer heißt, und da wird hier bitte keiner kommen und sagen, ich möchte mein Schüler sein, dass diese Frage kann ich überhaupt nicht ausstellen. Ich weiß, sie wird kommen. Irgendjemand wird mich fragen, Schüler sein zu wollen, aber das kann ich überhaupt nicht haben im Augenblick, denn es ist mir eigentlich mehr darum, dass ich meine Erfahrung teile mit anderen und einen wirklich guten Lehrer, dass wir alle uns, ich möchte alle respektieren können, alle hier respektieren können von gleich zu gleich und dass ich wünsche, dass jeder dann einen Hauptlehrer findet, einen guten Hauptlehrer, so wie ich einen guten Hauptlehrer habe, Sito Rinpoche. Aber ich möchte nicht so sein wie einige, die dann gerne ihre Qualitäten preisen und sagen, dies und das habe ich erreicht und großartige Dinge und Wunderkräfte von sich berichten, bloß um sich Schüler gefügig zu machen, sie dann nachher wie Hunde zu behandeln. Mir ist es wichtig, dass ich ganz offen darlege, was ich an wenigen an Erfahrungen gemacht habe und nicht mehr und nicht weniger und dass wir dieses miteinander teilen können und ich respektiere alle hier sehr. Und in diesem Sinne kann ich vielleicht kurz berichten, was in meinem Retreat geschehen ist, in meiner Klausur. Ich hatte schon gesagt, dass ich am Anfang überhaupt da wenig Vertrauen hatte. Und man könnte sagen, in dem ersten Jahr von den dreien habe ich in erster Linie das vervollkommen, was man als Essen und Trinken und Schlafen bezeichnen könnte. Ich habe da gegessen und geschlafen, das war's. Im zweiten Jahr habe ich dann mit meinen Zweifeln mich beschäftigt, ob da soll das also hinführen, das ist die Aussage, das ist der Dharma und das soll das Ergebnis sein. Und im dritten Jahr habe ich dann ein wenig geübt. Und ich vermisse eigentlich diese Zeit im Augenblick sehr. Ich denke gerne daran zurück, wie ich dort in diesen wenigen Teilen im dritten Jahr, dann eigentlich in der Übung mit Avalokiteshvara, der Verkörperung von Mitgefühl, da habe ich tiefes Vertrauen gefasst. Und dieses tiefe Vertrauen, jetzt ist das nicht mehr so im Augenblick, wenn zu viele Dinge passieren, so viele Dinge. Jetzt bin ich auch jemand, der genau aufpassen muss bei den Belehrungen, damit er nicht einschläft, so wie alle anderen auch. Aber zu dem Zeitpunkt, da war es so, da war ich richtig von innerer Hingabe erfüllt. Und es ist, wenn man eine tiefe Hingabe zum eigenen Lehrer hat, so, dass ein Wort des Hauptlehrers ganz viele Bedeutungen erschließt. 3, 4, 5 Bedeutungen zugleich offenbaren sich, wenn man nur ein Wort in tiefer Herzenshingabe hört. Wenn wir keine Herzenshingabe haben, dann ist ein Wort eben nur ein Wort. Und so ging es mir aber in dieser Zeit in meiner Klausur, dass ich eine ganz innige Beziehung gespürt habe zu meinem Hauptlehrer in erster Linie, Vajradhara Thaisito Rinpoche und auch Boka Rinpoche und Kempo Rinpoche. Das sind meine 3 Hauptlehrer. Und ich habe ein Gefühl gehabt, als ob mich alle Gottheiten und alle Dharma-Schützer begleiten, mir ganz nahe sind. Ich weiß, das ist ein bisschen verrückt und vielleicht, und es gibt viele Leute, die mit diesen verrückten Worten um sich werfen und sagen, ich habe die ganzen Gottheiten gesehen, die Gottheiten sind um mich herum und so weiter. Ne? Das ist total verrückt und vielleicht bin ich auch ein bisschen verrückt. Denkt ruhig, was ihr wollt. Letztlich ist es ganz egal, was Leute von uns denken, solange unsere eigene Übung stimmig ist. Und jedenfalls, ich will da auch gar nicht so ein großes Aufsehen davon machen, aber es ging mir so, ich hatte schon immer eine Beziehung zu dem 6-armigen Mahakala als Schützer und da hatte ich immer sehr viel Vertrauen unter dem ersten und dem zweiten und dem Jahr und dann im dritten Jahr. Ich hatte dann an einem Punkt, um das so zu erzählen, aber das sollte bitte nicht weiter sagen anderen, sondern das jetzt nur zwischen uns hier, das hatte ich dieses Erlebnis. Ich guckte auf meinen Altar und da dachte ich, ach, es wäre eigentlich ganz schön, wenn da eine Buddha-Statue wäre. Also nur diesen Gedanken gehabt, nicht dem Gedanken jetzt groß nachgegangen. Ich weiß, das soll man nicht tun, aber der Gedanke kam so und pups, in den nächsten Tagen hat mir jemand eine Buddha-Statue geschenkt. Dann hatte ich die Idee von einer Tara-Statue, das wäre auch schön, wenn da eine grüne Tara wäre und zack, war die grüne Tara-Statue. Zack, aber das
ist... Too long,
okay.
It's too long.
Yes,
it's too long.
So, ja.
I'm sorry about that. I have a very bad habit because I'm a very low educated person. I just want to talk. I'm really sorry. You know, because like in Asia, like when I give a teaching around this year, around November, December, I was in Taiwan and Hong Kong, Singapore. And when I give teaching, they say like, Rinpoche, please give teaching from 8 to 9:30, because we have to give this big hall to back to the owner of the hall, and then like I start giving a teaching around 8, and finish around 11 o'clock. So they start screaming at me, yelling at me, just like that. Sometimes I used to break up all the rules and everything, So I'm so sorry that it makes so long and. I know how it feels because, like, when I talk, I don't feel myself. When I listen to him, I feel myself that I talk too much. So now I can really understand and I want to make it very short, okay? just explain this one, it's much more better.
Ja, okay. Ja, also ich sollte nicht zu viel reden. Ich habe die Gewohnheit, dass diese schlechte Gewohnheit, dass ich immer so lange rede. Und wenn ich am Reden bin, dann spüre ich mich eigentlich gar nicht und dann rede ich gerne. Und es war sogar so schlimm neulich, dass ich irgendwo eingeladen war und sie haben gesagt, wir haben einen Raum gemietet von 8 bis 9:30 Uhr. Ne? Und dann müssen wir den Raum zurückgeben. Und dann habe ich angefangen zu reden und dann war es dann schließlich 11 Uhr. Und dann haben sie mich nachher beschimpft und beschrien, dass das alles zu lange gedauert hätte. Und sowas passiert mir halt. Dass ich manchmal die Regeln breche, aber das ist so. Ich merke das dann gar nicht, während ich spreche, aber wenn ich dann zuhöre bei der Übersetzung, dann geht mir das erst richtig auf. Tut mir leid.
Okay. So, now I will start giving you the Vajrasattva visualization practice, okay? And do you have any doubt about the prostration practice? You don't have any doubt? Or some of you are not there last night, I think.
Ist irgendjemand, der Zweifel an der Übung hat von der Niederwerfung, Zufluchtnahme. Gibt es jemanden, der gestern nicht da war und keine Ahnung jetzt davon hat?
Some of you not there last night, so it's
okay. Sieht so aus, ob einige gestern nicht da waren.
Yes, please, whatever. Who is the first one?
Wer war das? Bitte nochmal zeigen.
Yes, well, you? With the glass one?
I have no question at the moment.
Oh. And... Okay, and the moment I don't have an answer for you then. I thought you have a question. And you say like, in the moment I don't have a question, so in the moment I don't have an answer for you, right? Yes, ma'am, you've been asking me something else about the prostration practice. Yes, you. Yeah.
No, I don't.
Oh, okay. I don't know why you raised up your hand. I thought like you have some kind of question, so that's why. Okay, then no problem. For me, it's much more easier, and I just do my job, and no. Now about the visualization about the Vajrasattva, okay? So rangi chowo shizu dengi ten konchokunga laman doje sen mukarbojinden doje zinjin shu. And top of your crown, which you can visualize, which you have to visualize the Vajrasattva, and in a four different kind of seat. So when I'm saying like four different kind of seat, it means the lion throne and the lotus and the flat sun and the flat moon. You know, the flat sun and the flat moon. Okay, so that means the four different kind of seat. As the image of the Vajrasattva, but Vajrasattva himself is part of your root guru. Karbojenden Dorje Zenjin Shu, and his right hand, he's holding a Dorje, Vajra, and then like his left hand, he's holding a Vajra bell and all. As his skin color is white, very bright, with a very full of radiance. So that's all you have to visualize, and fully well dressed, and you have to visualize in top of your crown, okay? So it's quite difficult to visualize top of your crown like this, because like, I don't know why, because it happens to me when I was in the retreat. When I try to visualize like this, the deities like this, it's quite difficult for me. So I asked my retreat master, what is wrong with that, and I don't know why, it's quite difficult, and may I visualize like the deities in front of which is facing in front of you? And he said, yeah, facing in front of you for the first level of the practitioner is much more easier, and after that, once you have a very good habit and also you can visualize the deities facing in front, like same as you. But in the moment, when you start practicing, you have to visualize, you can start visualizing the Vajrasattva facing right in front of you. It makes you feel much more comfortable. So that's why you do what you want in two different kind of choice. Yes, please.
So, und jetzt kommt der zweite Abschnitt, den ich jetzt erklären möchte. Das ist die Reinigungsübung durch Vajrasattva. Und es beginnt damit, dass wir uns die Vorstellung machen, dass unser eigener Hauptlehrer in Gestalt von Vajrasattva über unserem eigenen Scheitelpunkt sich befindet. Und er befindet sich dort sitzend auf einem vierfachen Sitz. Und vierfacher Sitz heißt in dem Fall, da ist ein Löwen von Löwen getragener Thron, der auf dem oben drauf eine geöffnete Lotusblüte sich befindet und darin die flache Sonnenscheibe und darauf die flache Mondscheibe. Darauf sitzend ist dann unsere eigene Hauptlehrer in Gestalt von Vajrasattva mit voneinander geschlagenen Beinen, mit dem in weißer Körperfarbe, ganz makellos im Weiß, mit allen kostbaren Gewändern geschmückt. In der rechten Hand hat er einen Vajra, in der linken eine Glocke. Und so sitzt er dort über uns. Und das ist eigentlich schon eine ganz schwierige Vorstellung. Jedenfalls für mich war das sehr schwierig im Retreat. Dann hatte ich große Probleme, mir über mir selber eine solche Gottheit vorzustellen. Und ich habe dann meinen Retreatmeister gefragt, warum das so schwierig ist. Und er sagte, ja, das ist in der Tat so. Für Anfänger ist es einfacher, sich die Gottheit vorne vor einem vorzustellen. Und dann, wenn man aber ein bisschen mehr Erfahrung hat, dann ist die zweite Stufe schon, dass man auch in der Lage ist, sich die Gottheit über einem selbst, über dem eigenen Scheitelpunkt vorzustellen. So ist es also für uns vielleicht auch, dass wir als erster Anfänger, als Beginn damit zunächst die Gottheit uns vor uns vorstellen können, aber dann, das sollte schon das Ziel sein, sie auch zu lernen, sie über uns sich befindlich zu denken.
So, once you start visualizing on that part, just try to analyze very clearly. And when you're visualizing their deities, you shouldn't concentrate that much. You shouldn't try to concentrate. You just first relax and just think that you want to visualize the Vajrasattva. And from the relaxed moment, you just start visualizing and it will come very clearly and very nicely. Otherwise, if you just try to visualize and try to concentrate, it wouldn't come. Even it comes, it will disappear very fast. So it's not really good. So your mind has to be relaxed first. And then once you start visualizing the deities, it will come naturally and you can maintain very easily.
Wenn wir an so eine Gottheit uns vorstellen, ist die erste wichtige Voraussetzung, dass wir ganz entspannten, klaren Geistes sind. Und nur in einer solchen unverkrampften Weise wird die Vorstellung klar und deutlich werden. Wenn wir zu verbissen uns versuchen zu konzentrieren, dann ist es erstens sehr schwierig, dass die Vorstellung überhaupt zu Beginn entsteht. Und selbst wenn sie entsteht, wird sie gleich wieder leicht verschwinden. Also das ist die erste Voraussetzung. Wir sitzen einfach entspannt und gelöst da und denken uns, dass diese Vorstellung jetzt entstehen kann. Und dann taucht sie auf und dann ist sie auch klar und deutlich. Und das ist die richtige Weise, damit umzugehen.
Zumsanji tamji dibingo lama doji senba simji tamji gedin da gin din mji shiva ji dirit mji tabar ji ze ji de so you can recite this few times. It means like zumsanji tamji dibingo as a part of all the bodhisattva and the buddha of the present, future and the past, which is part of them, you know, you are the part of them and they are part of you and there's no difference. So you're my real guru as an image of Vajrasattva, you know, Simje Tamje Gitendo, because of this, all the sentient beings, as I want to help them, and I want, first of all, I want to clarify all my obstacles and the sins and the bad karma and all. Then Tamje Dagin Eden, Tamje Shiva Zedusu, and all my disease and everything. The Shiva Zedusu, Dirib Tamje Dabur Zedusu, all my sins I want to clarify. So please protect me and please bless me to become purified. Chieso wa tabet dorsem ki doje semi to ga dabet de hon ki ta yige jebe korwa le dusi jun jun wa da kole dusi bu da ge samona shili ka shi derin yedon tamji ta burchur and inside and yourself, you don't have to visualize a deities or anything, you just be yourself and that's all, nothing else. But when you start visualizing the deities, the Vajrasattva, and requesting this kind of prayers, and inside his chest you can just visualize a white hong and the small lotus, which has 8 peta, and the top of the 8 peta, you can visualize the white hong, and around the white hong, you can visualize the Vajrasattva mantra, you know, the 100 Vajrasattva mantra. But for me, it's quite difficult when I start doing the Vajrasattva mantra to tell you the truth, because when I start, you know, when I start visualizing about the Vajrasattva mantra when I was in the retreat in the first year, I start with like Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva. Like again, Samaya Manupalaya. When I reach Manupalaya, my Om Vajrasattva Samaya is already gone. So I really can't really maintain on the 100 mantra. So it's quite really really difficult for me. And then like I'm really, even nowadays I'm really just trying to. So that's why you just if you just imagine that. Vajrasattva mantra is in around you and going a right circle, And then the white bright Hong, and from the white bright Hong, and from the mantra, it came like a, it appears some kind of nectar flowing inside his body, and then like which is full his body, and then like in some of the deities' practice, in the Vajrasattva practice, like it will come from the throne, from the head, sometimes from the thumb, you know. But in this moment, I prefer to say that which you can visualize his nectar, which is coming from his heart and dissolving into your body, speech, and mind when you're doing the Vajrasattva mantra, and you just do that dissipation, the following nectar practice. The following nectar practice, following nectar practice, you just do that, you know, again, like when you're doing the Vajrasattva mantra practice, okay?
So, wenn wir uns diese Gestalt von Vajrasattva als unseren eigenen Hauptlehrer über uns solcher Art vorstellen, vergegenwärtigen, in ganz entspannter, gelöster Geisteshaltung, dann gibt es diese Worte in dem Text, und die empfiehlt sich vielleicht dann auch mehrmals zu sagen und die Bedeutung aufkommen zu lassen, dass jetzt und hier, so heißt es in dem Text, du bist die Essenz, die gebündelte Essenz aller Erwachten der drei Zeiten, aller Buddhas der Vergangenheit, der Zukunft und der Gegenwart, alle gleichzeitig zusammen bist du jetzt hier die Essenz über mir. Und dann, wenn man diese Anrufung macht, dann stellt man sich vor, dass im Herzen dieser Gestalt von Vajrasattva, wir sind dabei ganz in unserer normalen Körperverfassung, also wir brauchen uns gar nicht anzustrengen, jemand anders zu sein, wir sind einfach wir selbst. Und über uns ist also diese Gestalt. Und in ihrem Herzen sei eine weiße Lotusblüte mit 8 Blättern, die sich dort entfaltet hat. Und darauf kann man eine Mondscheibe vorstellen, wenn man möchte. Und dann ist diese weiße Keimsilbe Hung. Und um die weiße Keimsilbe Hung herum sind die Buchstaben des 100-Silben-Mantras angeordnet wie eine Girlande. Und das ist etwas schwierig, sich vorzustellen. Jedenfalls mir war es sehr schwierig, und ich hatte in den Jahren in dieser Klausur das immer wieder probiert. Und dann, wenn man sagt von Om Bensa Sato Samaya, dann habe ich mir das vorgestellt. Und dann, wenn man weiterkommt, wenn ich bei Manupala ja angelangt war, da war wieder Om Bensa Sato schon verschwunden in der Vorstellung. Also ich habe es nicht richtig geschafft, alle die 100 Silben gleichzeitig mir vorzustellen. Okay, aber wie auch immer, das mag vielleicht schwierig sein, es mag vielleicht auch ausreichen, dass man zunächst einfach sich denkt, da ist diese Gestalt über mir, mein Hauptlehrer, als die Essenz aller Buddhas der drei Zeiten, und in seinem Herzen ist diese weiße Keimsilbe Hung umrundet von den Buchstaben des Mantras. Die sind dann irgendwie da, dass sie rechts herum um dieses Mantra sich drehen, um diese Keimsilbe sich drehen, und davon strahlt Licht aus und es wird zu einem Nektar, der herabtropft und dieses Ganze, deinen ganzen Körper ausfüllt. Und letztlich dieser Nektar dann in uns hineingeht und uns selber von allen reinwäscht. Und das, man gibt verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Nektar austreten kann, ob er aus dem Kopf oder aus anderen Körperteilen austritt. Im Augenblick ist es so, dass ich eigentlich bevorzuge, möchte das nahelegen, das direkt aus dem Herzen sich zu denken, dass dieser Nektar direkt aus dem Herzen heraus in uns hineingeht. Und diese Vorstellung übt man immer wieder. Denn letztlich, warum sitzen wir da? Warum sitzen wir jetzt und hier so da und stellen uns diese reine Gestalt über uns vor? Doch deshalb, weil wir allen Lebewesen helfen wollten. Das ist unser Ansinnen. Wir möchten etwas Nützliches, Nachhaltiges für alle Lebewesen tun. Aus diesem Grund richten wir die Bitte an ihn. Bitte mach mich rein und makellos, dass ich von Nutzen bin für andere. Und solche Art lassen wir den Nektar in uns wiederholt und wiederholt hinein, in uns hineintropfen, bis wir völlig rein und makellos werden.
And dissolving into your body, speech, and mind, and all your bad karma and sins, and has been disappearing and dissolving into the earth. Okay.
Und wenn also diese reine, makellose Weisheitsnektar in uns hineintropft durch den Scheitelpunkt, dann den Körper ausfüllt, dann sind gleichzeitig alle Makel, alle Unvollkommenheiten, Unreinheiten aus uns heraus verschwunden. Sie treten aus unserem Körper heraus und verschwinden, lösen sich auf in den Erdboden selbst.
Okay. So, kumbho dhani mishin mongpo e tamze lini gashi nyam lama kumbho jebze zi zoo dhiji zimbo ke tuje chimbo e dhani jin chowe zoda dhachab chi. Kumbho dhani mishin mongpo e, you know, the person which I'm going to take a refuge, as I'm telling you right now, myself, I'm really stupid, and I broke the Samaya many times before. And Namagumbu Jabzichi, and all my root guru and the protector, and whoever they can protect me, please protect me. Namando Jizimbake, especially my root guru, Vajadara, my root guru. Ke means like, hey. You know, once you don't know how to express your own feeling, you just say, hey, to someone else, you know, because like feeling is too strong and you really want that person into your life, and you just say, hey, it happens, you know, in your life, you can know that. With your great compassion, with your great understanding, and please, because of the sentient beings, please, please protect me. Tuzum sanje tamje ki mo lamam doje semba rashin nim ge ta dan nyam besem je tamje ki degrim ye don so dam chajin da bur jingi lob do so. That is very simple. She so wa ta be lamam doje semba da la uyu shi da la tem be ni men choro. As that because of all sentient beings, I really want to reach the enlightenment way. So I really need your blessings from your body, speech, and mind. As you request with a great devotion, and he really accept your requests and wishes, and then I hid himself dissolving into your body, speech, and mind with the full radiance. It became not two difference, just became one into yourself. As I received the merit of what I did about the Vajrasattva practice, and as I want to reach the pure land, as I really want to share this kind of merit to all the sentient beings, and all the sentient beings, let them born in the pure land of Vajrasattva. Okay, so that is the very brief explanation. Just like that.
Während wir diese Vorstellung durchführen, richten wir mit den Worten, die in diesem Text sind, die Bitte an ihn, der über uns ist, als unserer Hauptlehrer, die Essenz von allen Buddhas der drei Zeiten. Wir sagen, du bist derjenige, der wirklich mir Schutz gibt. Du bist mein einziger Schutz und meine Rettung. Und ich selbst bin außerordentlich dumm. Ich bin so dumm, dass ich so viele Male all die guten Vorsätze, die ich je hatte, gebrochen habe und davon abgewichen bin und so. Von dieser Dummheit möchte ich rein werden. Ich gestehe meine Verfehlungen ein und bitte, gib mir den Segen, dass ich rein und makellos werde. Und man spricht diese Worte an ihn und sagt, eh du, mit dem großen Mitgefühl. Und das ist so, wenn man sagt, eh du, das ist so ein Ausdruck, der dann aus dem tiefsten Herzen kommt, wenn man sich gar nicht anders mehr zu helfen weiß, wie man jemand anreden soll, wenn man in so einer Verstimmung ist. Dann sagt man einfach, eh du. Ne? Und sagt man, du da mit dem großen Mitgefühl, bitte helf mir, bitte sei für mich da, umsorge mich. Und man schließt dann die Bitte und erweitert sie und sagt, ich bin doch voller guter Absichten für alle Lebewesen. Und damit ich ihnen wirklich helfen kann, möchte ich rein und makellos werden. Und dafür brauche ich deinen Segen. Bitte gib mir zum Wohle aller Lebewesen deine Segenskraft in Körper, Sprache und Bewusstsein. Und so hat man sich also zutiefst entschuldigt und hat diesen Segen angerufen, und Vajrasattva in Kraft seines Mitgefühls schließlich gibt unserer Bitte statt und gewährt sie und gibt uns so die Erleichterung seiner Zustimmung, löst sich dann in angesichts unserer Herzenshingabe in Licht auf, verschmilzt hinein mit uns, wird eins mit uns in Körper, Rede und Geist. Und so verweilen wir dann für einen Augenblick, um dann schließlich mit den Worten der Widmung all das Gute, was daraus entstanden sein kann, aus dieser Übung, und das weitere Gute zum Wohle anderer Lebewesen weiterzuschenken, damit auch sie schließlich das Ergebnis vollkommener Befreiung, die Stufe des Vajradhara, selbst erlangen.
So, let's do the dedication, and the next class I will give you the teaching about the mandala in the Guru Yoga practice, and that's all. So thank you very much for your time, and take a good rest, and I will see you later.
So, jetzt sprechen wir auch die Worte der Widmung, und wir werden dann in der nächsten, das war jetzt die Vajrasattva-Übung, und in der nächsten Sitzung werden wir über Mandala und Guru-Yoga hören. Und bis dahin vielen Dank für das Zuhören und die Geduld, und dann eine gute Pause, sei jeder entspannt und erquickt.
Ye ga na je ba la chu ba ye se be so le ro an ro
Benzer Bawa Maya Samaya Sado.